Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen zu einer halben Stunde Kulturberichterstattung. Sie sehen aus wie Orecchiette, wie Öhrchennudeln, sind aber ein Goldschatz der Kelten. Knapp 500 kleine keltische Goldmünzen sind in der Nacht zum Dienstag, Sie ahnen es, aus dem Kelten-Römer-Museum im bayerischen Manching gestohlen worden. Zusammen wiegen sie nur etwa 4 Kilo. Der Wert der über 2000 Jahre alten Münzen aber, der bewegt sich wohl in Millionenhöhe. Das ist ein Fall für meinen Kollegen, den Redakteur in unserer Redaktion Kultur heute, Stefan Koldehoff, Buchautor, Spezialist für Raubkunst und Kunstdiebstähle. Herr Koldehoff, klären Sie uns auf. Was wissen Sie, was sagt die Polizei über den Tathergang?
Ich glaube, das Entscheidende ist, was die Polizei zurzeit sagt. Die sagt nämlich 1.26 Uhr Alarm im Museum, stiller Alarm allerdings, weil eine Fluchttür nach außen aufgehebelt wurde. Dann müssen der oder die Täter, da gibt es noch keine offiziellen Informationen dazu, ins erste Obergeschoss hochgelaufen sein, eine dort in den Boden eingelassene Vitrine zertrümmert haben, dort eben diese 483 Goldmünzen entfernt haben, eine weitere Vitrine an der Wand mit 3 Stücken ebenfalls zertrümmert und ausgeraubt haben. Und dann haben sie 9 Minuten später das Gelände schon wieder verlassen. Das Ganze wurde aber erst bemerkt am nächsten Morgen um 9.45 Uhr, als Mitarbeitende des Museums aufgeschlossen haben und festgestellt haben, der Goldschatz ist weg.
Das klingt nicht nach Gelegenheitsdelikt. Es gab wohl Sabotage an Glasfaserleitungen, Telefon, Internetverbindungen fielen aus. Polizeialarm fiel aus. Das steht alles miteinander in Verbindung?
Ja, das jedenfalls vermutet die Polizei sehr stark. Ist tatsächlich auch wieder nur 9 Minuten vorher in einem Verteilerzentrum der Telekom in der Nähe sind Kabel durchgeschnitten worden und haben das gesamte Telefonnetz dieses Ortes lahmgelegt. 13.000 Menschen ohne Telefonverbindung. Man hat da aber nicht direkt aufs Museum geschlossen, sondern man hat gedacht, oh, da geht es möglicherweise wieder darum, dass Geldautomaten ausgeraubt werden sollen. Deswegen Streifen an die Banken geschickt und wie gesagt, erst im Museum gemerkt, erst am nächsten Morgen gemerkt, dass es um das Museum ging. Das Merkwürdige an der Sache, Herr Köhler, ist, das ist ein relativ neues Museum, State of the Art, auch was Sicherheitstechnik angeht. Und dafür haben wir, wie für vieles in Deutschland, Vorschriften. Es gibt die bundeseinheitliche Richtlinie für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, wenn die mit der Polizei gekoppelt sind. Und die schreiben eigentlich vor, dass es 2 unabhängige Alarmwege geben muss. Also selbst wenn die Glasfaserkabel durchgesägt oder durchgeschnitten worden sind, dann müsste es eigentlich noch Mobilfunk oder Kupferkabel oder sonst etwas geben. Und irgendjemand muss, das ist jetzt aber nicht Auskunft der Polizei, sondern meine Vermutung, irgendjemand muss gewusst haben, dass es diesen 2. Meldeweg nicht gibt. Sonst hätte man nicht 9 Minuten später relativ ruhig im Museum sein können, um diesen Goldschatz zu haben.
Aus vergleichbaren Vorgängen, Herr Koldehoff, wissen wir, dass solches kulturhistorisch einmaliges, bedeutsames Diebesgut doch letztlich unverkäuflich ist. Wer macht sowas mit welchem Ziel? Was vermuten Sie?
Es hat sich, Sie spielen ja an, Herr Köhler, wahrscheinlich auf den Raub der Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin und auf
2017,
das grüne Gewölbe in Dresden. Es hat sich da herausgestellt, dass es wirklich spezialisierte Banden sind, die vorher auskundschaften, was möglich ist, die irgendwie auch wissen, wie schnell die Polizei braucht, um vor Ort zu sein und die dann mit brutalster Gewalt und einigermaßen großer Eile diese Diebstahlsaktionen durchführen. Die Befürchtung dahinter ist dann natürlich, Sie wissen auch, die Goldmünze ist nie wieder aufgetaucht. Beim Schatz im grünen Gewölbe gibt es immerhin noch die Hoffnung, aber auch die ist nicht mehr sehr groß, wie man aus Dresden hört. Die Gefahr ist, dass dort eingeschmolzen wird. Diese
nicht Lösegeldforderung, sondern einfach der intrinsische Wert?
Der intrinsische Wert. Also es handelt sich hier um böhmisches Flussgold, aus dem vor 2000 Jahren diese Goldmünzen hergestellt und dann mit Reliefs gestempelt wurden. Das lässt sich nicht verkaufen, das lässt sich aber einschmelzen. Dann haben sie zwar statt 1,6 Millionen Handelswert, von der die Polizei heute gesprochen hat, nur noch rund 250.000 Euro Goldwert. Aber das ist ja auch mehr als nichts und ich glaube, darauf kommt es diesen Banden an.
Wir haben noch 1 Minute, Herr Koldehoff. Immer wieder Gold, immer wieder Museen. Sind unsere Museen unsicher?
Offenbar sind sie es ja. Das hatte ja nach Berlin und nach Dresden die Zusicherung gegeben, wir arbeiten daran. Das ist in vielen Häusern auch geschehen, aber es gibt eben auch Hemmnisse. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Sie können natürlich Vitrinen in Museen stellen, die aus einem Sicherheitsglas sind, das selbst Maschinenpistolenschüssen eine halbe bis eine Dreiviertelstunde standhält. Die sind schwer, die kosten viel Geld. Sie können die Leitung, die Alarmleitung direkt an die Polizei schalten. Das war hier in diesem Fall nicht der Fall. Sie können damit auch ein privates Sicherheitsunternehmen beauftragen. Kostenunterschied 120 bis 130 Euro im Monat, wenn Sie direkt zur Polizei schalten. Um die 10 bis 20 Euro, wenn Sie ein privates Sicherheitsunternehmen beauftragen. Und wir wissen, Kameras haben eine große abschreckende Wirkung, weil die Täterinnen identifizierbar sind. Wenn Sie die nur auf die Decke hängen und von oben auf Schirmmützen oder Kapuzenpullover filmen, dann nützt Ihnen das nichts. Die Dinger aber ins Museum selbst zu montieren, auf Gesichtshöhe, dagegen spricht nicht nur der Wunsch vieler Kuratoren, die Räume nicht zu kontaminieren, wie die das nennen, auch der deutsche Datenschutz schiebt dem einen Riegel vor.
Das Thema wird uns leider weiter begleiten. Keltische Goldmünzen sind aus dem Keltenrömermuseum in Manching gestohlen worden. Erste Auskünfte und Einschätzungen von Stefan Koldehoff aus der Kulturredaktion. Soziale Fragen und gesellschaftliche Konflikte, die spielen in seiner Bühnenarbeit eine große Rolle. Häufig sind Laien oder örtliche Bevölkerung mit von der Partie. Er inszeniert in Stuttgart, Berlin, Bonn, Basel, Dresden. Der Theaterregisseur Volker Lösch. Er kritisiert die Klimapolitik der Bundesregierung und hat gestern einen Aufruf an Künstler und Künstlerinnen zur Solidarität mit radikalem Klimaprotest, insbesondere mit der letzten Generation, veröffentlicht. Wir erklären uns solidarisch mit den Klimagerechtigkeitsbewegungen weltweit, zu denen die letzte Generation zählt, heißt es darin wörtlich. Ich habe den Theaterregisseur Volker Lösch gefragt, warum tun Sie das als Bühnenkünstler?
Naja, weil wir ja traditionell uns einmischen in die Belange der Gesellschaft. Das ist unser Beruf. Die einen mehr, die anderen weniger. Und es war uns jetzt InitiatorInnen dieses Aufrufs ein bisschen zu leise in der ganzen Kunstecke, was das betrifft. Da war klar, es sind ganz, ganz viele, die sich mit diesen Aktionen solidarisieren. Auf der anderen Seite gibt es eine richtige mediale Hetze gegen die letzte Generation. Ob das jetzt Talkshows sind oder irgendwelche Standpunkte von PolitikerInnen. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir einfach mal diese Gewichtung wieder ein bisschen verschieben, dahin, wo sie hingehört, in den ordentlichen Diskurs. Ich war eben gerade nochmal auf der Seite, also der Zuspruch ist überwältigend von denen, die jetzt nach den ErstunterzeichnerInnen ihre Stimme abgegeben haben. Also da kommt jede Minute kommt da ein Name dazu. Das zeigt, dass wir da richtig gelegen haben. Wir haben da zum großen Teil in der Kultur, in der Kunstszene doch eine klare Meinung dazu.
Das heißt, Sie billigen wiederholte Attentate auf Kunstwerke in Museen und ermuntern zum Rechtsbruch.
Also erster Punkt, Rechtsbruch. Es ist kein Rechtsbruch in dem Sinne. Das ist irgendwie so etwas, was so ein bisschen reflexartig wiederholt wird. Es gehört zum Wesen des zivilen Ungehorsams, dass der Rechtsbruch aus gewissen Gründen stattfindet und das ist vom Grundgesetz gedeckt, erstens. Und das Zweite ist, natürlich gehört dazu, dass man, wenn man einen Rechtsbruch aus Gewissensgründen, der erlaubt ist, begeht, dass man Straßen blockiert, dass man sich an Bilderrahmen festklebt zum Beispiel. Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, die da möglich sind. Das ist im Rahmen des gewaltfreien zivilen Widerstands vom Grundgesetz gedeckt und insofern billigen wir das, genau.
Die Staatsanwaltschaft in Potsdam ermittelt aber nicht, weil die gerade nichts anderes zu tun hat, ne?
Ich weiß nicht, warum die Staatsanwaltschaft in Potsdam ermittelt. Das könnte Ihnen vielleicht auch nochmal auf die Füße fallen, weil das ist ja alles nicht entschieden. Eine Blockade ist normalerweise laut Gesetz als Nötigung einzustufen und wird mit einer Geldstrafe geahndet. Und wenn da so ein gravierender Grundrechtseingriff stattfindet in Form eines Freiheitsentzugs zum Beispiel, dass man Leute einsperrt, die das tun, könnte sich das bei einer gerichtlichen Aufarbeitung auch nochmal das Pendel in die andere Richtung schlagen oder wenden. Da bin ich ganz zuversichtlich und glaube da an unseren Rechtsstaat.
Sie schreiben, Ihr gewaltfreier ziviler Widerstand ist legitim, grundsätzlich gedeckt. Sie haben es gerade auch nochmal gesagt. Alledem ließe sich widersprechen. Versammlungsfreiheit ist legal. gar kein Ding. Meinungsfreiheit wird aus gutem Grund sehr großzügig ausgelegt, auch okay. Legitimität lässt sich schon anzweifeln. Verhältnismäßigkeit zweifeln auch viele an. Ob das gewaltfrei ist, lässt sich auch anzweifeln. Ob Gesellschaft nicht sogar genötigt und erpresst wird, das sind schon massive Eingriffe in die Freiheitsverteilung, oder?
Ja, also da können wir jetzt über die einzelnen Punkte reden. Schauen Sie mal bitte nach, was Erpressung heißt im Duden. Das ist schon mal ein völlig falscher Begriff für diese Dinge. Erpressung bedeutet einfach, dass man einen Vorteil aufgrund eines Vorteils, den man sich verschafft, kriminell wird. Das tut keiner in diesen Bewegungen, weder bei Extinction noch bei Ende Gelände noch bei der letzten Generation. Ich würde die Debatte gerne mal auf was anderes lenken. Wer ist denn derjenige, der junge Menschen, die verzweifelt sind, dazu bringt, all das zu tun? Es ist doch der Staat, der seiner Verantwortung nicht nachkommt, zu handeln in Form einer Klimakatastrophe, einer Klimanotlage, in der wir uns befinden. Und ein Staat, der da aufgrund dessen nicht handelt, der ist derjenige, der das Unrecht begeht. Insofern frage ich mich wirklich, wer ist hier eigentlich brutaler? Die Menschen, die sich da festkleben, die Jungen und nicht mehr weiter wissen, oder diejenigen, die einfach diese Menschen mit abstrusen Unterstellungen verleumden und ansonsten weitermachen wollen wie gewohnt? Die Realität spricht eine deutliche Sprache. Es hat sich überhaupt nichts getan in den letzten 2 bis 3 Jahren. Im Gegenteil, es wird alles immer noch schlimmer. Es ist komplett überfällig, dass die Zivilgesellschaft jetzt darauf reagiert, auf dieses Versagen des Staates.
Insgesamt verdient das Verhalten der letzten Generation also Ihre solidarische Unterstützung.
Genau, deswegen haben wir diesen Aufruf gemacht. Der heißt ja auch so, Solidarität mit Formen des radikalen Klimaprotestes und Solidarität mit all diesen mutigen Menschen, die jetzt darauf hinweisen, dass diejenigen handeln müssen, die die Verantwortung dafür haben und die auch die Möglichkeit und die Macht haben zu handeln. Und Sie wissen ja, die Forderung der letzten Generation ist eine geradezu lächerliche. Ein Tempolimit von einer Regierung, welche die Grünen in der Regierung hat und immer noch nicht umgesetzt wird. Das einzige Land in Europa, ich glaube sogar weltweit, in dem man einfach so schnell fahren darf, wie man will. Alle wissen, wie viel 1.000 Tonnen CO2 täglich eingespart werden könnten, wenn man das umsetzt. Also einen besseren Beweis gibt es ja nicht mehr für die Schieflage der ganzen Geschichte. Gewaltfrei dagegen zu protestieren, ist nicht nur legitim, es ist absolut überfällig.
Das meint der Theaterregisseur Volker Lösche, hat eine Solidaraktion mit radikalem Klimaprotest ins Leben gerufen. Das Städel in Frankfurt, es zeigt eine große Schau mit 130 Gemälden des italienischen Frühbarockmalers Guido Reni. Dazu noch etwa 40 weitere Bilder, unter anderem von Dürer und anderen. Das reiht sich ein in ein Programm, das in den letzten Jahren unter anderem aus Rembrandt, Tizian, Rubens, Van Gogh, Renoir und Picasso bestand. Damit wird also Guido Reni in die Kategorie der epocheprägenden Künstler gereiht. Schaut man sich seine farbintensive, spirituelle Malerei an, dann zählt er zu den frühen Colorfield-Malern vielleicht. Lichtmetaphysik im barocken Farbenrausch. Auch Anja Reinhardt strahlte beim Betrachten von Guido Reni.
Verzückung oder Entrückung, Leiden und Erlösung. Guido Reni beherrscht das ganze barocke Programm der Gegenreformation. Gleich im ersten Raum zeigt die Ausstellung Renis Können und seinen Einfallsreichtum anhand eines Sujets, das ihn bis ins Spätwerk immer wieder beschäftigt, die Himmelfahrt Mariens. Malt Reni zunächst noch eine Mutter Gottes, die von einer nahezu unüberschaubaren Zahl von Putten, Engeln und Musikanten umgeben ist, dünnt sich das Personal in späteren Jahren aus. Er braucht es auch gar nicht mehr, denn der Maler aus Bologna schafft mit Farbe und Pinsel eine transzendente Atmosphäre, die in bester katholischer Manier überwältigt. Auch an seinen Christusbildern wird das deutlich, die am Ende des Rundgangs gezeigt werden. Dieser Aspekt der Reduktion gehört zu den vielen neuen Forschungsergebnissen, die diese Schau begleiten. Kurator Bastian Eclerci.
Sein Charakteristikum ist eigentlich das Prinzip der genialen Einfachheit, also der absoluten Fokussierung aufs Wesentliche. Und wir haben von unserer Position aus hier sogar einen Blick auf ein Gemälde, das man als Kreuzigung bezeichnet, das aber gar keine Kreuzigung ist. Es zeigt eigentlich nur Christus selbst am Kreuz und die tiefe Finsternis von Golgatha. Das heißt, all das, was man sonst kennt von Kreuzigungsbildern, lässt da alles weg, sondern er fokussiert sich absolut auf die Figur und die Dunkelheit drumherum. Und das macht diese Einprägsamkeit dieser Werke aus. Und ich glaube, das ist sein Erfolgsgeheimnis.
Guido Reni ist zu seiner Zeit erfolgreich und berühmt und trägt damals schon den Beinamen Il Divino, der Göttliche, obwohl seine Spielsucht wohl bekannt war und sein Charakter eher kompliziert. Von Bologna, wo er unter anderem in der Werkstatt der Malerfamilie Caracci lernte und arbeitete, ging er nach Rom, bekam Aufträge aus höchsten Kreisen und malte im Akkord. Ganz offensichtlich wollte er sich mit Caravaggio messen. Davon zeugen in der Ausstellung mehrere Bilder. Renis Interpretation von Davids Sieg über Goliath zeigt uns den Retter Israels ziemlich lässig an eine Säule gelehnt und hell ausgeleuchtet, geschmückt mit einer roten Kappe und einem Überwurf aus Pelz und Seide. Mit der linken Hand greift er ins Haar des abgeschlagenen Riesenhauptes Goliaths. Das Erhabene nimmt in fast allen Gemälden den atmosphärischen Raum ein. Menschliche Regungen finden sich selten, wenn, dann aber mit Witz oder Wucht. So tritt in einer Himmelfahrtsdarstellung Maria recht derb mit ihrem nackten großen Fuß auf den Kopf eines Puttos. Und in dem großformatigen Ölgemälde Apoll schindet Marsyas zieht der Gott der Künste, dem Satyr, der es gewagt hatte, ihn herauszufordern, so plastisch die Haut unter den Achseln ab, dass der Schmerzensschrei durch das ganze Museum hallt.
Da geht es sicherlich an die Grenzen eben der Darstellung von Leid, die er sonst eher etwas reduziert, aber hier hat es offenbar die Geschichte erfordert, wo er sozusagen das mal wirklich ausreizt, sozusagen den Regler hochfährt, maximal zumindest für seine Verhältnisse.
Auch dieses Gemälde sehen die Besucher erst im letzten Teil der Ausstellung, was die insgesamt sehr kluge Aufteilung unterstreicht. Zu den Ölgemälden kommen noch eine Vielzahl an Studien und Stichen, die Renis Meisterschaft mit Details illustrieren. Sehr gelungen ist auch ein Raum, der mit Fotografien ein wenig zur Ausstellungsgeschichte des Bologneser Malers erzählt. Denn vor 35 Jahren gab es in der Frankfurter Schirn schon einmal eine große Reni-Schau. Das Budget, das aus dem modernen Bau am Römer dank der Ausstellungsarchitektur einen barocken Palast machte, muss beachtlich gewesen sein. Im Städel konzentriert sich die sehr beeindruckende Schau auf zwei Ebenen, in der Präsentation auf die Farbpalette Guido Renis, die sich im Lauf seines Schaffens zusehends aufhält. Dieses barocke Überwältigungstheater ist eine Sensation. Wie konnte dieser Maler über so lange Zeit in die zweite Reihe verwiesen werden?
Fragt entrüstet Anja Reinhardt. Sie sagen Guido Reni im Städel Frankfurt. In der EU, da gibt es keinen Vertiefungsautomatismus, das erleben wir. Die Wahlen in Schweden, in Italien, die illiberalen Demokratien, der Populismus lassen an den Ursprungsideen des europäischen Friedensprojekts zweifeln. Das Jüdische Museum München zeigt ab heute eine erweiterte Ausstellung, nachdem sie zuvor in Wien und Hohenems war, über die Zukunft Europas. Sie fragt ausdrücklich nach den jüdischen Perspektiven auf die Krisen einer Idee. Eine der Kuratorinnen ist Felicitas Heimann-Jelinek und sie habe ich gefragt, welche Ideen aus jüdischer Perspektive bringen Sie denn ein?
Wir wollten uns mit dieser Ausstellung gegen jene Kräfte stemmen, die das Projekt Europa lediglich als notwendiges Übel neoliberalen Wirtschaftens hinnehmen und das Augenmerk aber wirklich darauf lenken, inwieweit jüdische Persönlichkeiten in diese Projektentwicklung sowohl vor 1938 als aber auch nach 1945 tatsächlich zu diesem Projekt als einem eben nicht nur neoliberalen Wirtschaftsprojekt, sondern als einem Friedensprojekt beigetragen haben.
Wenn man sich Texte des Außenministers Walter Rathenau durchliest, der 1922, also vor 100 Jahren, von völkischen Rechten ermordet wurde, er hofft auf wörtlich Milderung der Konflikte, Kräfteersparnis, eine solidarische Zivilisation, das Projekt einer Entgiftung und auch sowas wie eine Pan-Europa-Bewegung des Bankiers Max Warburg von 1922, die sind im Grunde sowas wie die Geburtshelfer der späteren EU.
Das sind in gewisser Weise die Geburtshelfer, aber natürlich hat er geglaubt, und da war er nicht der Einzige, dass ein Zusammenschluss der wirtschaftlichen Interessen zweifelsohne auch zu einem politischen Zusammenschluss führen würde und in einer Solidarität enden müsste. Das haben viele andere mit ihm geglaubt. Und das haben auch nach 1945 wieder die Menschen, die dieses von Ihnen angesprochene Projekt EWG zunächst einmal befördert haben.
Nicht zuletzt gab es ja auch wichtige Frauenstimmen, lerne ich aus Ihrer Ausstellung, wie die ungarische Feministin Rosika Schwimmer aus Budapest. Was hat es mit diesem internationalen Frauenstimmrechtskongress von 1913 auf sich unter dem schönen Titel »Raus aus dem Korsett«?
Ja, es spielt natürlich jetzt auf der einen Seite die Emanzipationsbewegung aller, sage ich jetzt einmal, im Zusammenhang mit der sozialen Frage eine große Rolle. Und da war Rozsika Schwimmer eine herausragende Persönlichkeit, die dann schließlich aus Ungarn ausgebürgert wurde aufgrund ihrer Aktivitäten.
Unter anderem wird auch an vergessene, nur in den Rechtsdisziplinen bekannte Nationalökonomen wie Moritz Julius Bonn erinnert, den Völkerrechtler Herr Schlauterbach, von dem der Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, oder Raphael Lemkin. Das heißt, Überwindung nationaler kultureller Grenzen, Geltung von Menschenrechten, europäischer Traum, das ist so der Leitgedanke Ihrer Ausstellung?
Das ist der Leitgedanke, wobei ich dazu noch betonen möchte, dass diese Ausstellung einen Rahmen hat, der vielleicht sich nur den Menschen wirklich erschließt, die auch tatsächlich die Ausstellung anschauen werden, weil es ein großes Anliegen der Ausstellung ist, zu zeigen, dass diese Idee eines Zusammenrückens, diese Vision einer europäischen Solidargemeinschaft auf den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts beruht. Die Erfahrungen, die einfach unmenschlich waren. Sie haben jetzt Lemkin und Lauterbach erwähnt, die aufgrund der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, des Ersten und des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust, aber auch des Genozids an den Armeniern, versucht haben, rechtliche Begrifflichkeiten zu formulieren, die in eine europäische Gesetzgebung einfließen sollten, um diese Dinge für die Zukunft zu verhindern. Und was wir zeigen in der Ausstellung ist sehr, sehr deutlich und für viele vielleicht auch drastisch, dass im 20. Jahrhundert auf europäischem Boden oder aufgrund europäischer Interessen auch außerhalb europäischen Bodens 125.300.000 Menschen umgekommen sind. Und das ist für mich der Ausgangspunkt dieser Ausstellung. Und ich glaube, das ist auch das, was nach 1945 jüdische wie nicht-jüdische Europäerinnen und Europäer dazu bewegt hat, sich dieser Vision weiter zu verschreiben.
Felicitas Heimann über jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee, Projekt Europa im Jüdischen Museum München. Es fehlen die Kulturmeldungen. Anna Kohn hat sie zusammengestellt.
Bei der heutigen Haushaltsdebatte des Bundestags über den Etat des Kanzleramtes ging es auch um den Etat von Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen. Dass ihr Etat um 4% gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 2,39 Milliarden Euro steigen wird, wurde parteiübergreifend gelobt. Allerdings kritisierte die Opposition die nach ihrer Ansicht immer noch nicht ausreichende Förderung der Kreativwirtschaft, insbesondere der Filmbranche. Die Unionsabgeordnete Christiane Schenderlein warf Kulturstaatsministerin Roth darüber hinaus Konzeptlosigkeit vor.
Sie verkaufen den Kulturpass für 18-Jährige jetzt als den großen Wurf. Aber wenn es kein Kino mehr gibt, hilft auch der Pass nicht mehr. Ganz abgesehen davon, dass die 100 Millionen Euro noch gar nicht freigegeben sind, weil kein Konzept vorliegt. Nur die schöne Überschrift, die gibt es bereits. Und dann gibt es auch mal ganz schnell 70 Millionen Euro für ein Programm Strukturen stärken. Ab Achtung dem Jahr 2025. Was für ein falsches Verständnis von Weitsicht.
Die Unionsabgeordnete Christiane Schenderlein war das. Am Ende der Debatte wurde der neue Kulturhaushalt vom Bundestag mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen. Cecilia Bartoli. Seit mehr als 30 Jahren begeistert die Italienerin als Opernsängerin, ob als Norma in Bellinis gleichnamiger Oper oder mit Bart in Händels Ariodante. Jetzt widmet sie sich einer weiteren Herausforderung. Bartoli wird ab dem 1. Januar 2023 Direktorin des Opernhauses im Fürstentum Monaco. Sie tritt die Nachfolge von Jean-Louis Gredin an, der die Opera seit 2007 leitete. Eröffnet wird die Opernsaison unter der neuen Direktorin am 20. Januar mit Händels Alcina und Bartoli selbst in der Titelrolle. Ganz neu im Intendantinnengeschäft ist Bartoli aber nicht. Seit 2012 ist sie Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele. Weitere KünstlerInnen haben sich von der Galerie Johann König getrennt. Katharina Grosse, Corinne Wasmuth und das skandinavische Duo Elmgreen und Dragset werden nicht länger von der in Berlin und Seoul sitzenden Galerie repräsentiert. Ob die Trennungen damit zusammenhängen, dass König im Sommer sexuelle Belästigung in der Zeit vorgeworfen wurde, ist nicht klar. Die KünstlerInnen äußerten sich bisher dazu nicht. Aus der Galerie heißt es, man kommentiere den Weggang von KünstlerInnen nicht. König bestreitet die Belästigungsvorwürfe und geht juristisch gegen die Zeit vor. Monika Bonvicini, die lange von König repräsentiert wurde, hatte ihre geschäftliche Beziehung zu König aufgrund der Vorwürfe erst pausiert und die Galerie hatte schließlich bekannt gegeben, sich von ihr getrennt zu haben.
Die Kulturmeldung waren das mit Anna Kohn. Für Kultur heute verabschiedet sich Michael Köhler.